Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe vom Timo Schwarzmeier Tennis-Podcast. Und heute widmen wir uns mal einem Thema, was für alle ambitionierten Hobby-Tennisspieler und natürlich auch Tennisspielerinnen, die im Alter zwischen 30 und 65 Jahren sind, besonders relevant ist. Es geht um Fitness und Taktik im Tennis. Ja? Wir stellen uns einmal die Frage, wie beeinflusst unsere körperliche Verfassung eigentlich unsere Spielstrategie? Und ich behaupte mal, gerade jetzt bei den doch dann höheren Temperaturen bei anderem Untergrund, Sandplatz, also Sommersaison, ist es definitiv eine berechtigte Frage, wo sich jeder Hobbyspieler stellen muss: Bin ich wirklich fit genug, um meine taktischen Pläne, die ich habe, erfolgreich auf dem Platz umzusetzen? Ja? Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und das ist doch etwas mehr geworden dann in der Vorbereitung und habe deshalb auch entschieden, dass es für euch ja verwertbare Kost ist. Machen wir definitiv eine zweite Folge daraus. Wir starten jetzt mal heute mit dem ersten Teil. Aber gerade dann, was für Trainingsmethoden sich da eignen, um die Fitness gezielt zu verbessern, das werden wir uns in einer separaten Folge dann auch noch mal anschauen. Aber starten wir mal der Reihe nach und gehen wir einfach mal chronologisch vor. Wenn wir uns den Amateur- und Hobbybereich anschauen, dann wird meiner Meinung nach die körperliche Verfassung, die fürs Tennisspiel erforderlich ist, die wird extrem oft unterschätzt. Ja? Die allermeisten Hobbyspieler, auf was konzentrieren sie sich? Richtig, auf die Technik, auf einen perfekten Aufschlag, auf eine richtig schöne krachende Vorhand, manche vielleicht nur ein bisschen auf eine clevere Taktik, aber was vergessen die meisten? Ein Stück weit ihre eigene Kondition. Ja? Und wir kennen es alle, jeder hat schon mal ein längeres Match von uns gespielt, die Ballwechsel werden immer umkämpfter und jetzt zeigt sich einfach, die Schlagtechnik ist wenig wert, wenn die Beine immer schwerer werden, der Puls gefühlt nicht mehr runterkriegst und dir ja im wahrsten Sinne des Wortes die Puste ausgeht. Ja? Also muss man sagen, die Fitness für einen Tennisspieler ist nicht nur ein Bereich, wo sich ein Profispieler mit befassen sollte. Nein, auch der Hobbyspieler, der Clubspieler, der Verbandsrunde spielt, der Interclub-Matches spielt, der ja, Tagesturniere spielt, vielleicht zwei, drei Matches am Tag hat, der darf sich und sollte sich mit dem Thema Fitness definitiv auseinandersetzen, weil sie kann und sie wird in vielen Fällen das Zünglein an der Waage sein, wo drüber entscheidet, ob er heute als Sieger oder halt mal wieder als Verlierer vom Platz geht. Ja? Und wir schauen uns jetzt in der Folge deshalb mal ein bisschen genauer an, wie die verschiedenen Komponenten in der Fitness, da haben wir was, Ausdauer, Schnellkraft, Beweglichkeit, Regenerationsfähigkeit, ja, die Bereiche, die schauen wir uns mal an und was die für einen Einfluss auf eure taktischen Möglichkeiten auf dem Platz haben. Ja, wir schauen also mal den Zusammenhang zwischen eurem Fitnesslevel und eurer Spielstrategie an. Ja, werden dann aber auch mal konkrete Beispiele aus der Praxis uns anschauen. Zum Beispiel, welche körperlichen Fähigkeiten braucht denn ein offensiv ausgerichteter Spieler im Vergleich zu einem defensiv ausgerichteten Spieler? Ja? Wieso stellt ein Grundlinienspieler andere Anforderungen an seinen Körper, ja, als zum Beispiel einer, der viel Surfen Volley probiert zu spielen? Ja? Und an den Beispielen, wo ich mir da rausgeschrieben habe, werden wir dann relativ schnell sehen, welch unterschiedliche körperliche Voraussetzungen du mitbringen musst bei verschiedenen Spielansätzen. Ja? Und am Ende von der Folge kriegt ihr dann mal noch ein paar konkrete Handlungsempfehlungen mit auf den Weg. Das heißt für euch Tipps, was ihr in den nächsten Wochen mal noch optimieren könnt, damit die Sandplatzsaison vielleicht doch noch zu eurer besten, eurer Karriere wird, damit ihr gerade noch so die Kurve kriegt. Ja, und ich denke, damit ist genug Vorspann, was euch jetzt erwartet. Und ich würde sagen, wir legen los und tauchen wir mal ein in die Kombination Fitness und Taktik im Tennis. Ja? Schauen wir uns als erstes einmal den Zusammenhang vom Fitnesslevel und den taktischen Möglichkeiten in einem Match an. Ja? Da ist wichtig, um mal zu verstehen, wie die Fitness die Spielstrategie beeinflusst, müssen wir uns die einzelnen Komponenten von der körperlichen Verfassung anschauen. Ja? Ich habe vorher die Bereiche Ausdauer, Schnellkraft, Beweglichkeit und Reaktionsfähigkeit genannt. Das sind sicherlich die vier entscheidenden Bereiche, die im Tennis am häufigsten vorkommen. Ja? Und für euch ist wichtig zu verstehen und auch zu akzeptieren, ja, dass jeder von dieser Komponente sich anders auf das Spiel auswirkt, ja, und ein Stück weit, ja, eure taktischen Optionen auf dem Platz eröffnen kann, ja, oder begrenzen kann. Ja, und ich würde sagen, wir gehen mal der Reihe nach vor. Fangen wir an mit, müsste eigentlich mein Lieblingsthema sein, Ausdauer. Ja, Ausdauer für mich die Grundlage für lange Matches, für lange Ballwechsel, aber auch um eure Stärken auf dem Platz immer wieder einzusetzen. Weil, wenn euch die Ausdauer irgendwann flöten geht, ihr werdet mit der Konzentration Probleme kriegen. Und das hat auch wieder negative Auswirkungen auf euer Spiel. Und das wollen wir nicht. Schauen wir uns mal an, was ist die Ausdauer überhaupt? Ja, ich habe mir hier mal so ein bisschen die Definition rausgeschrieben. Und Ausdauer, könnt ihr euch so vorstellen, ist die Fähigkeit, über einen längeren Zeitraum Leistung zu erbringen und dabei körperlich wie auch mental nicht nachzulassen. Das habe ich gerade angedeutet. Ja? Und im Tennis bedeutet eine gute Ausdauer eben, dass man auch in einem ausgespielten dritten Satz noch Gas geben kann, sich noch schnell bewegen kann, konzentriert ist und die Schläge präzise schlagen kann. Ja? Wenn du als Spieler über eine hohe Ausdauer verfügst, ja, kannst du es dir definitiv leisten, längere Ballwechsel zu spielen und halt teilweise auch diese berühmten Marathon-Grundlinien-Rallys mitzugehen. Weil du weißt, selbst wenn ein Punkt einmal 20 Schläge dauert, du bist danach nicht völlig ausgepumpt. Ja, du kannst relativ schnell wieder den Atem kontrollieren, du kannst dich relativ schnell wieder sammeln und den nächsten Punkt mit voller Konzentration, mit vollem Fokus wieder angehen. Ja, und eine gute Ausdauer, eine sehr gute Ausdauer, die erlaubt es dir einfach, den Gegner in langen Rallyes zu zermürben, auch mal auf den Fehler zu warten, ja, zahlt sich definitiv aus. Ja, und ist dann eigentlich eine typische Strategie für einen defensiv ausgerichteten Grundlinienspieler. Ja? Wem es hingegen an der Ausdauer fehlt, ja, das merkst du extrem schnell taktisch. Ja? Weil ein Spieler mit konditionellen Defiziten, der wird konsequent immer wieder darauf erpicht sein, die Ballwechsel zu verkürzen, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt, ja, weil er eben weiß, dass er nicht die Luft für die langen Rallyes hat, dem geht sprichwörtlich die Puste aus. Ja? Und das kann dann ganz einfach bedeuten, dass er viel zu früh im Ballwechsel auf den Winner geht oder viel zu häufig ans Netz aufrückt, weil er den Punkt eben schnell beenden muss. Ob das dann in dem Moment Sinn ergibt? Sehr wahrscheinlich nicht. Ja? Außerdem spielt natürlich auch die mentale Komponente rein. Weil wer stark ermüdet ist, ja, Ich habe das auch gerade eben erwähnt, der trifft unüberlegte Entscheidungen. Tennis ist ein Spiel von Entscheidungen. Du solltest also über eine akzeptable Ausdauer verfügen. Ansonsten musst du dir ja nicht den Kopf drüber zerbrechen, warum du keinen klaren Kopf mehr hast, warum du taktisch schlechte, falsche Entscheidungen triffst. Ja? Mangelnde Ausdauer, Leute, ist häufig ein Grund dafür, dass ein vielleicht guter Matchplan, wo am Anfang erstellt worden ist, nicht mehr umgesetzt wird, weil der Körper schlapp macht. Ja? Umgekehrt natürlich, eine solide Grundlagenausdauer gibt dir Selbstvertrauen, ja? Dass du deine eigene Strategie auch über die gesamte Matchdauer von vielleicht 2 Stunden, 2,5 Stunden locker durchstehen kannst. Das bedeutet für dich, du solltest dir eigentlich mal die Frage stellen, wie seriös, wie gut bist du im Ausdauerbereich aufgestellt? Und du musst hier nicht Ultramarathons laufen und so Zeug, um Gottes Willen. Nein. Ja? Aber wenn ihr nicht über eine gewisse Ausdauer verfügt, macht ihr euch gewisse Probleme auf. Automatisch. Und das gilt's eigentlich zu verhindern. Okay? Gehen wir einen Komponentenbereich weiter. Ganz wichtig im Tennis, was wir dort brauchen, Schnellkraft. Ja, wir brauchen Schnellkraft für zum einen explosive Schläge, aber noch viel, viel wichtiger, wir müssen uns ja erstmal explosiv zum Ball bewegen, bevor wir den Schlag dann mit der nötigen Explosivität durchführen können. Ja? Was bedeutet Schnellkraft? Schnellkraft bedeutet mehr oder weniger Kraft schnell zu entwickeln. Zum Beispiel explosive Antritte, Sprints, kräftige Schläge und das innerhalb kürzester Zeit. Tennis ist eine absolut dominierende Sportart, wo die Schnellkraft extrem wichtig ist für Aktionen wie beim Aufschlag, schnelle Richtungswechsel, die Antritte zum Ball, aber auch weg vom Ball, dann die Beschleunigung der Schläge. Überall dort braucht ihr Schnellkraft. Wenn wir uns das taktisch anschauen, dann eröffnet euch eine gute Schnellkraft ganz andere Möglichkeiten. Warum? Ein Spieler mit einer explosiven Beinarbeit kommt viel schneller an kurze Bälle oder kann auch mal einen überraschenden Stopp von seinem Gegner ohne Probleme erlaufen. Ja? Hingegen mit einem explosiven Absprung und kräftiger Muskulatur in der Beine fällt es da auch wesentlich leichter, einen guten Lob mal sauber noch mit einem geilen Smash runterzuspielen. Ja? Oder Volley, explosive Bewegung und den Ball doch noch erreichen können, Gegenlaufbewegungen noch den Ball erreichen können. Dafür brauchen wir alles die Schnellkraft. Ja, und jeder mag es, vor allen Dingen die Herren der Zuhörerschaft hier, Schnellkraft, wenn ihr einen harten Aufschlag wollt, dann kommt ihr an Schnellkrafttraining nicht vorbei. Habt ihr eine gute Schnellkraft? Ermöglicht es euch natürlich, Punkte direkt oder nach wenigen Schlägen für euch zu erzielen, weil ihr einen gewissen Pfuff dem Ball, sage ich mal, mitgeben könnt. Ja? Eine Spielerin oder ein Spieler, wo hingegen über wenig Schnellkraft verfügt, ja, sind natürlich gewisse taktische Vorhaben schwerer umzusetzen. Ja? Wenn zum Beispiel dir der letzte Punch in den Schlägen fehlt, ja, wie willst du auf Winner gehen? Wird schwierig. Da musst du also eher auf eigene Fehler, auf Fehler vom Gegner hoffen, ja, oder den Ball so präzise im Feld unterbringen, dass der Gegner in Bedrängnis gerät. Das bedeutet für dich auch wieder Druck. Ja. Ich sage jetzt nicht, du brauchst unbedingt Schnellkraft, damit du jetzt voll auf Winner gehen kannst. Nein, am Ende ist immer noch Tennis das Spiel von Fehlern. Ja, der Grundgedanke ist immer noch, den Gegner zum Fehler zu bringen, aber halt auch einen gewissen Druck in den Schlägen geben zu können. Und ich sehe halt sehr häufig, dass den Spielern schon nach 3-4 Games wirklich die Luft ausgeht. Ja? Ein anderer Bereich, wenn Explosivität in deinen Beinen fehlt, dann wird es auch schwieriger, ans Netz vorzugehen, bevor dein Gegner den Passierschlag anbringen kann. Das Timing wird dann einfach ziemlich eng. Ja? Und ein Spieler mit einer geringeren Schnellkraft, ja, wird tendenziell einen defensiveren, abwartenderen Spielstil wählen oder, ja, sagen wir mal, seine Punkte eher mit anderen Mitteln vorbereiten wollen, wie einer, der über eine gute Schnellkraft verfügt. Ja? Für euch so als Key Message raus: Die Schnellkraft ist für euch der Motor von einem druckvollen Spiel. Ja? Und ohne diese Motorleistung, dann müsst ihr euch mit anderen Mitteln behilflich sein. Das ist dann die Frage, habt ihr diese Mittel oder habt ihr sie nicht? Es schadet keinem von euch, wenn er auch in das Thema Schnellkraft ein bisschen mehr Aufmerksamkeit mal rein investiert. Ja, jetzt kommt so ein bisschen mein Lieblingsthema, fehlt auch bei den allermeisten Spielern. Ist jetzt aber nicht so, dass ich hier Themen auswähle, um euch zu ärgern. Nein, sondern um euch zu helfen, um euch auch mal aufzuzeigen, hey, wenn ihr in den Bereich investiert, euer Spiel wird besser. Ja, die Rede jetzt von der Beweglichkeit. Um was geht's? Reichweite aufbauen können und eine gewisse Flexibilität auf dem Platz haben. Ja, wenn wir jetzt gleich die Begriffe Beweglichkeit, Flexibilität nehmen, reden wir mehr oder weniger eigentlich immer vom Gleichen. Was ist es? Beweglichkeit oder Flexibilität ist letzten Endes nichts anderes als die Fähigkeit, deine Gelenke und Muskeln über einen großen Bewegungsradius kontrolliert einsetzen zu können. Ja, hört sich komplex an, ist es aber nicht. Wobei, Beweglichkeit erhöhen wird schon komplexer, da muss schon ein bisschen reinarbeiten. Aber mal aufs Tennis ganz einfach runtergebrochen, warum hilft dir eine gute Beweglichkeit? Eine gute Beweglichkeit hilft dir ganz einfach dabei, sowohl technisch sauber, aber auch effizient zu spielen. Ja, vielleicht auch Bälle erreichen zu können, wo sonst unerreichbar wären. Ja, ein gut ausgebildeter, beweglicher Spieler kann zum Beispiel einen sehr tiefen Volley kurz hinterm Netz oder einen tief fallenden Stoppball noch ausgraben, ja, oder aber auch einen weit nach hinten gespielten Topspin-Ball in der Rückhand mit einer offenen Hüftstellung ohne Probleme zurückspielen, ohne dass er die Balance verliert. Dafür ist Beweglichkeit gut. Beweglichkeit zeigt sich aber auch in der Oberkörperrotation, ja. Wer seinen Rumpf nämlich flexibel drehen kann, ja, wer dazu in der Lage ist, im Rumpf flexibel zu sein, der hat bei der Vorhand und Rückhand mehr Schwung aus der Rotation. Und dadurch könnt ihr eine höhere Schlaggeschwindigkeit erreichen mit weniger Kraftaufwand. Ja, kurz gesagt, euer Spiel ist ökonomischer. Wie sieht's mit Beweglichkeit im Schulterbereich aus? Braucht ihr definitiv, wenn ihr eine gewisse Effizienz und einen gewissen effektiven Aufschlag spielen möchtet. Ja? Schauen wir das Ganze mal taktisch an. Taktisch hilft euch eine hohe Beweglichkeit, zum Beispiel extreme Winkel und Variationen ins Spiel zu bringen. Warum? Wer sehr beweglich ist, kann einen weiten Stoppball erlaufen, kann ihn vielleicht sogar noch cross zurückspielen, anstatt den Punkt leider verloren abgeben zu müssen. Oder du kannst dich aus einer scheinbar extrem defensiven Lage, wo du tief in der Hocke bist, auf einen flachen Ball noch überraschend mit einem guten Konterschlag aus der Affäre ziehen. Ja? Hingegen ein Spieler, wo wenig beweglich ist, wo nicht flexibel ist, der wird so Situationen definitiv meiden. Ja? Für Spieler, wo in der Beweglichkeit eingeschränkt sind, empfiehlt es sich auch definitiv, taktisch das Spiel mehr zu kontrollieren und die Bälle so zu platzieren, dass du selbst nicht in allzu, sagen wir mal, verzwickte Positionen gezwungen wirst. Ja? Beispiel. Jemand mit einer geringeren Beweglichkeit, okay, der könnte versuchen, das Zentrum vom Platz mehr zu dominieren und extreme Winkel zum Gegner entschärfen, anstatt ständig selber die Ecken mit anspielen zu wollen. Ja? Und by the way, jeder, wo über eine höhere Beweglichkeit verfügt, reduziert automatisch das Verletzungsrisiko. Ja? Solltet ihr euch mal überlegen, ob ihr nicht in Zukunft auch in den Bereich vom Beweglichkeitstraining rein investieren möchtet. Schauen wir uns das letzte noch an, den letzten Komponentenstein, wie man so schön nennen, verlieren auch leider die allermeisten Hobbyspieler ein bisschen den Fokus drauf. Das Thema ist die Regeneration. Ihr müsst, um eine gewisse hohe Intensität gehen zu können, schnell erholen können. Okay? Was bedeutet jetzt aber Regenerationsfähigkeit? Regenerationsfähigkeit bedeutet, wie schnell sich dein Körper von Belastungen erholt. Auf der einen Seite kurzfristig zwischen dem Ballwechsel, aber auch langfristig zwischen den Trainingseinheiten, wenn du 3-4 Mal die Woche spielst, oder, hab das eingangs gebracht, zwischen den Matches. Tagesturnier, 3 Matches. Hey, den allermeisten geht spätestens im 2. Match der Treibstoff aus. Nicht nur, weil sie über eine schlechte Ausdauer verfügen, weil sie keine Schnellkraft mehr haben, sondern auch, weil sie zu lange brauchen, um zu regenerieren. Ja? Und das ist extrem wichtig. Ja? Im Match-Kontext ist eine kurzfristige Regenerationsfähigkeit wirklich Gold wert. Ja? Nehmen wir ein Beispiel. Langer, anstrengender Ballwechsel und der Spieler, wo es schafft, innerhalb von 20 Sekunden seinen Puls wieder gut runterzubringen, der ist beim nächsten Punkt klar im Vorteil. Er kann wieder voll attackieren oder aufmerksam verteidigen, während ein Spieler, wo weniger fit ist, der schnappt immer noch nach Luft, dem seine Beine sind immer noch müde. Ja, das geht nicht gut aus im Ballwechsel. Und diese Hypothek, die sollte er vermeiden. Ja? Taktisch kann ein Spieler mit einer hohen Regenerationsfähigkeit das Tempo im Match auch viel besser diktieren. Ja? Er kann zügig Punkt für Punkt spielen, kann den Gegner unter Druck setzen. Und er muss nicht befürchten, dass ihm im nächsten Spiel die Kraft fehlt, weil sich sein Körper nicht gut genug erholt. Ja? Die Spieler, wo langsam regenerieren, die werden in der Regel probieren, das Spiel irgendwie zu entschleunigen. Ja? Wie zeigt sich das? Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass so Spieler die Zeit zwischen den Ballwechseln probieren, so künstlich und so lang wie möglich zu verlängern. Heißt, die gehen in aller Ruhe zu ihrem Handtuch, die atmen gefühlt eine Stunde durch, bevor sie wieder zum Aufschlag gehen. Ja? Pause gehört dazu, Atmung, Rituale gehört dazu. Aber man sieht, und wenn du über eine gewisse Matcherfahrung verfügst, dann siehst du recht gut, ob der Spieler, sage ich mal, jetzt schauspielert, ob er jetzt provoziert, dass die Pause künstlich verlängert wird. Ja? Und du siehst auch zum Beispiel, dass die Spieler, wo über eine schlechte Regeneration verfügen, ihre Sprints und Kraftaktionen viel dosierter einsetzen. Die heben sich so ein bisschen ihre Explosivität für die scheinbar wichtigen Punkte auf. Und dazwischen machen sie eher langsam ganz viel sichere Bälle, damit sie durchschnaufen können. Ja? Und da wirklich der Appell, schaut, dass er auch aufgrund von einer besseren Ausdauer, von einer besseren Regenerationsfähigkeit, dass er da an euch arbeitet. Ja? Wenn man zum Beispiel nochmal an einem Wochenende mehrere Matches bestreiten muss, dann ist Fakt, entscheidet die Regenerationsfähigkeit mit darüber, wie frisch du in das zweite oder dritte Match gehst. Und ein Spieler mit einer guten Ausdauer, mit einer guten Regeneration, der kann auch im zweiten und dritten Match noch taktisch klug agieren, während ein erschöpfter Spieler, der probiert einfach nur noch irgendwie durchzukommen. Ja? Wenn wir das Ganze mal kurz zusammenfassen, dann lässt sich eigentlich Folgendes für euch festhalten. Und da kann jetzt jeder seine eigene Meinung haben. Die Fakten sind klar. Je besser dein Fitnesslevel in den Bereichen Ausdauer, Schnellkraft, Beweglichkeit und Regeneration ist, desto größer ist dein taktischer Spielraum. Ein fitter Spieler kann grundsätzlich mehr Strategien wählen, die zu seinem Spiel passen, ob defensiv langer Ballwechsel, Offensive, Tempo forcieren, das steht ihm alles offen. Warum? Weil Körper, Geist und die Kondition das alles mitmachen. Hast hingegen Defizite in einem von denen Komponenten, dann engen diese deinen Kreis von gewissen taktischen Möglichkeiten doch ein Stück weit ein. Ja? Und wichtig für dich ist jetzt nicht Resignation, sondern ein bisschen angestachelt fühlen, angespornt fühlen, mal gezielt an den Bereichen zu arbeiten oder je nachdem deine Spielweise ein bisschen anzupassen, die zu deinem Fitnesslevel halt passen tut. Ja? Und ich würde sagen, schauen wir uns im nächsten Schritt mal konkrete Beispiele an, wie unterschiedliche körperliche Voraussetzungen eben zu unterschiedlichen Spielstrategien führen. Ja? Gehen wir mal konkrete Beispiele an. Und ja, damit wir eben das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ein bisschen greifbarer für euch machen, betrachten wir mal zwei gegensätzliche Spielweisen, wo das recht gut verdeutlichen. Und wir schauen mal, wie sich die körperliche Verfassung beim einen oder anderen dann auswirkt. Ja? Stellt euch bitte einfach mal zwei Spielerprofile vor. Spielerprofil 1, der offensive Angriffsspieler und der geduldige Konterspieler sowie zum anderen den klassischen Grundlinienspieler im Vergleich des Surf-and-Volley-Spieler. Ja? Und die Beispiele, die wir jetzt hier gleich angehen, die zeigen dir eben ganz einfach auf, wie Fitness und Taktik in der Praxis zusammenhängen. Ja, machen wir mal das erste, das war der Angriffsspieler versus der Konterspieler. Ja, Angriffsspieler, ganz klar, der sucht aktiv die Offensive. Der versucht frühzeitig den Punkt zu machen, druckvolle Schläge, rückt ans Netz vor, um im Volley abzuschließen. Ja, was braucht er dafür? Explosivität, Schnelligkeit. Ja, idealerweise bringt er was mit, einen starken Aufschlag, eine gute Vorhand, schnelle Beine für den Antritt. Ja, der kann einen halbhohen Ball sofort attackieren, Druck aufbauen. Wie ist seine Taktik ausgelegt? Seine Taktik ist darauf ausgelegt, den Ballwechsel gar nicht erst lang werden zu lassen. Ja, das ist Fakt. Und physisch kommt ihm was zugut, wenn er viel Schnellkraft besitzt und vielleicht auch eine gute Sprungkraft für den Aufschlag hat oder beim Netzspiel für den Smash hat. Ja, dafür hilft ihm die Schnellkraft definitiv. Ausdauer spielt für ihn zwar eine Rolle, aber weniger als für den defensiven Spieler, weil der Angriffsspieler, ja, der will die Rallyes ja verkürzen. Was ist noch wichtig? Ein Angriffsspieler darf trotz aller Power aber nicht nach einem Satz schlapp machen. Der braucht trotzdem eine gewisse Grundlagenausdauer, um seine explosive Spielweise über die gesamte Matchdauer aufrechtzuerhalten. Ja, und denken wir mal an den ein oder anderen Vereinsspieler, der den ersten Satz volle Kanone, volle Offensivpower bestreitet, ja? Im zweiten Satz konditionell einbricht. Ja, was nützt ihm die ganze Aggressivität, wenn die Beine nicht mehr mitmachen? Ja, also dafür auch gewisse Grundlagenausdauer erforderlich. Demgegenüber, haben wir gesagt, steht der Konterspieler, der lieber reagiert als agiert. Was zeichnet den aus? buchstäblich, der rennt jedem Ball hinterher. Der bringt fast jeden Schlag zurück. Der wartet geduldig auf den Fehler vom Gegner. Was ist seine größte Stärke? Ausdauer, Laufarbeit. Der kann lange Ballwechsel bestreiten. Konzentration kann er sehr lange aufrechterhalten. Verfügt auch über eine gute Schnellkraft, vor allen Dingen in der Defensive. Was heißt es? Sein Antritt und Geschwindigkeit, um auch sehr gut platzierte Bälle zu erlaufen, die sind doch sehr, sehr gut. Der Konterspieler, was macht er weniger? Er setzt weniger auf Winner, sondern wirklich darauf, dass kein Ball für ihn unerreichbar ist. Was brauchen sie dafür? Eine ausgezeichnete Kondition, das heißt Herz-Kreislauf-System, die Ausdauer, dann aber auch die Ermüdungsresistenz in den Beinen, die muss gegeben sein. Ja? Die müssen aber auch mental bereit sein, diese langen Rallyes durchzustehen, um immer wieder von Neuem konzentriert zu bleiben. Ja? Was ihr euch merken könnt, ein topfitter Konterspieler, der wird einem Angriffsspieler das Leben auf dem Platz wirklich zur Hölle machen. Ja, das ist Fakt. Und wenn du als Angriffsspieler nicht über die nötige Grundlagenausdauer verfügst, der bringt dich zur Verzweiflung, der Konterspieler. Warum? Deine harten Schläge, die wird er alle zurückbringen. Wenn dem Konterspieler aber die nötige Fitness fehlt, Freunde, dann funktioniert die Taktik nicht. Weil wer jeden Ball erlaufen will, ja, aber nach ein paar intensiven Rallyes komplett außer Atem ist, der wird seine Stärken nicht ausspielen können. Du musst dir also ganz bewusst sein, wenn du auf Konterspiel setzt, bringst du diese Ausdauerstärke mit, ansonsten legst du dir ein Eigentor. Ja? Und in so einem Fall müsste dann der Spieler, der Konterspieler, ja, gezwungenermaßen seine Strategie ändern. Die Frage ist, ob er das kann. Ja? Und ich denke, man sieht jetzt an diesem Gegensatz sehr schön, der Angriffsspieler braucht vor allem Explosivität und genügend konditionelle Basis, damit er seine Attacken übers gesamte Match durchziehen kann. Während der Konterspieler, der kann auf Ausdauer setzen, Schnelligkeit, mentale Stehvermögen, zäh muss er sein, ja, mental zäh sein, um den Gegner zermürben zu können. Faktisch, beide Strategien können und sind erfolgreich, aber nur dann, wenn die körperlichen Voraussetzungen dazu auch stimmen. Ja? Und ich empfehle euch, wirklich einmal seriös über die Bücher zu gehen. Könnt ihr das Spiel zu dem Typ, den ihr denkt zu spielen, auch tatsächlich so durchgehen? Und ich meine es nicht böse, aber ich glaube, der ein oder andere muss sich ehrlicherweise eingestehen, das, was er da spielen möchte, kann er körperlich nicht gehen. Und das ist ein Grund, warum ihr so viele Matches verliert, Leute. Ja? Schauen wir uns mal noch ein zweites Beispiel an. Das war eben der Grundlinienspieler gegen, kommt auch immer wieder vor, Surf-and-Volley-Spieler. Ja? Und das zweite Beispiel eben, da vergleichen wir jetzt so schön diese beiden Typen. Der Grundlinienspieler, der bleibt bevorzugt hinten, der konstruiert so ein Stück weit, der kreiert von der Grundlinie aus die Ballwechsel. Ja, und je nach Spielertyp kann er dabei offensiv oder defensiv agieren. Ja, gemeinsam ist eigentlich allen Grundlinienspielern, dass sie tendenziell mehr seitliche Laufarbeit, also Links-Rechts-Bewegungen verrichten, ja, und gerne die langen Rallyes in Kauf nehmen als der typische Netzspieler. Ja. Physisch betrachtet braucht der Grundlinienspieler was? Eine sehr gute Beinarbeit und auch wieder Ausdauer. Ja, gerade wenn er den Gegner mit Winkelbälle und Topspin aus der Platzmitte lockt, dann muss er selbst aber auch bereit sein, diese Laufwege zu gehen. Das heißt, das Thema Schnellkraft ist für ihn auch wieder wichtig. Zum Beispiel, um eine schnelle Vorhand-Cross spielen zu können oder ein Passierballspieler am Gegner, wo ans Netz stürmen, vorbeispielen zu können. Ja, aber er kann sich nicht alleine darauf verlassen, dass die Schnellkraft ihm immer so schön den Allerwertesten rettet. Ja, weil wenn dem Grundlinienspieler die Ausdauer fehlt, bekommt er in den langen Matches definitiv ein Problem. Warum? Das ständige Links-Rechts-Laufen ist unglaublich kräftezehrend. Ja? Hingegen ein fitter Grundlinienspieler, der kann seine Taktik voll ausspielen. Er bewegt den Gegner permanent, der diktiert den Ballwechsel mit Variation in Länge und Richtung, also Breite, ja, und hat die Gewissheit, dass er notfalls den längeren Ballwechsel am Tag konditionell durchstehen kann, wenn er dazu in der Lage ist. Okay? Der Surf-and-Volley-Spieler, der hat einen ganz anderen Ansatz. Was ist seine Devise? Mit einem guten Aufschlag oder einem aggressiven Return so schnell wie möglich ans Netz gehen und den Volley mit einem Punkt abschließen. Ja? Das klassische Offensivspiel am Netz, was erfordert es? Vor allem Explosivität und Antizipation, Wahrnehmung. Ja? Warum? Der erste Schritt nach dem Aufschlag, der muss blitzschnell, der muss explosiv erfolgen, um möglichst früh am Netz positioniert zu sein, bevor zum Beispiel der Return kommt. Ja? Die Beinkraft, die spielt dann definitiv eine große Rolle, weil du musst dich ja kraftvoll abdrücken können, um die Distanz nach vorne überbrücken zu können. Wenn dann am Netz angekommen bist, was braucht der Spieler? Der braucht sicherlich eine Mischung aus Reaktionsschnelligkeit, um überhaupt an den Volley zu kommen, Beweglichkeit, um auch mal einen tiefen Ball ausgraben zu können. Ja, das muss da sein. Die Ausdauer ist für den Surf-and-Volley-Spieler meiner Meinung nach ein bisschen weniger kritisch zu betrachten wie für den Grundlinienspieler. Logischerweise, weil die Punkte sind ja kürzer aufgebaut. Was man allerdings nicht falsch verstehen darf, ist auch Fakt, wer permanent ans Netz geht, der spielt zwar nicht die langen Rallyes, aber diese vielen explosiven Antritte, dieses permanente Stop and Go und das über längere Zeit, das ist extrem ermüdend. Und ein Surf-and-Volley-Spieler, der nicht fit ist, der wird im Verlauf vom Match gerade im Antritt immer langsamer und es fängt dann an, dass er gute Returns nicht mehr erreichen kann, weil er nicht rechtzeitig dort steht, wo er stehen müsste. Ja? Hinzu kommt, dass ihm irgendwann die Reaktionsfähigkeit verloren geht, wenn die Beine schwerer werden, mehr Passierbälle kommen durch, mehr Volleyfehler, alles durch eine unsaubere Fußarbeit, alles durch zu späte Wahrnehmung und zu späte Reaktion. Ja? In der Praxis siehst du ganz häufig, dass erfahrene, aber auch ein bisschen ältere Spieler, ohne euch jetzt zu nahe zu treten, immer wieder Surf and Volley einsetzen, um die Ballwechsel kürzer zu halten und halt diese kräftezehrenden Grundlinienduelle vermeiden zu können. Ja, das kann zwar effektiv sein, aber das setzt wirklich voraus, dass du spezifisch deine Netzsicherheit, nennen wir es mal, trainierst und deine Explosivität trainierst. Ja, ein junger, topfitter Spieler, 30 sage ich jetzt mal, ja, der wählt oft den Grundlinienstil mit hohem Tempo, viel Laufarbeit, weil er halt diese läuferische Überlegenheit hat und den Gegner konditionell fordern will. Ja? Und für die Zielgruppe, die wir ja gesagt haben, 30 bis 65, ja, lässt sich daraus eigentlich eine wichtige Erkenntnis meiner Meinung nach ableiten. Was heißt das? Du solltest dir ehrlich einschätzen. Das solltest du jetzt mal hinkriegen, ja? Wo deine eigenen körperlichen Stärken tatsächlich liegen. Ja? Wer beispielsweise merkt, ja, dass die Sprints nicht mehr ganz so explosiv sind wie noch mit 20. Okay? Du dafür aber vielleicht eine gute Ausdauer, und eine Schlagkonsistenz hast. Der wird wahrscheinlich als Grundlinienspieler erfolgreicher agieren, als mit letzter Kraft am Netz noch operieren zu wollen. Ja? Auf der anderen Seite, jemand, der über einen starken Aufschlag und gute Reflexe am Netz verfügt, der kann davon profitieren, dass er die Ballwechsel gezielt verkürzt, vorausgesetzt, er arbeitet an der nötigen Beinarbeit und er bringt die notwendige Technik für ein erfolgreiches und effektives Volleyspiel mit. Ja? Ich möchte euch zum Abschluss von dem ersten Teil von der Folge mal noch ein paar konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben, die wir dann aber in der nächsten Folge nochmal vertieft auf jeden Fall anschauen werden. Aber nochmal kurz auf den Punkt gebracht, Handlungsempfehlungen für die kommenden Wochen, wenn ihr in dem Bereich, im athletischen Bereich, besser werden wollt. Erste Handlungsempfehlung ist, ihr müsst erstmal eine ehrliche, schonungslose Bestandsaufnahme machen und dann ein gezieltes Training dafür entwickeln. Okay? Zweitens, ihr braucht einen Trainingsplan mit einer Mischung aus Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Mobilität. Drittens, ihr braucht dann tennisspezifische Übungen und müsst entsprechende Match-Simulationen machen, sonst hilft es nichts. Viertens, ihr braucht eine gute Erholung. Ihr müsst das Thema Verletzungsprophylaxe mal ernst nehmen. Ihr müsst vielleicht mal über eure Ernährung drüber schauen. Ja? Und zum Abschluss, fünfte Handlungsempfehlung, ihr solltet mal über eure mentale Vorbereitung nachdenken. Okay? Was ist genau hinter diesen Handlungsempfehlungen im Detail sich verbirgt, plus Trainingsmethoden, wie ihr eure Fitness gezielt verbessern könnt, damit ihr taktische Vorteile in Zukunft erhaltet. Das schauen wir uns in der nächsten Podcast-Folge an. Wir machen einen zweiten Teil draus, damit es nicht zu lang wird. Ja? Und ich möchte euch schon mal mit auf den Weg geben, hinterfragt mal eure körperliche Situation. Vielleicht werdet ihr da schon feststellen, dass das ein oder andere Problem der mangelnden Fitness geschuldet ist. Dann solltet ihr mal drüber nachdenken, wann ihr endlich mal etwas an eurer Fitness unternehmt. Ja? Prinzipiell möchte ich euch ermuntern, sich dem Thema mal ein bisschen zu öffnen. Ja? Wir können auch gern mal drüber schauen, können gern mal schauen, mal gerne drüber sprechen, wo bei euch vielleicht der größte Wachstumshebel liegt. Und dazu dürft ihr euch dann eben eingeladen fühlen, auf timoschwarzmeier.com euch mal euer Beratungsgespräch zu sichern. Dann schauen wir mal eure Situation im Tennis an. Dann schauen wir mal, wo momentan der Schuh drückt. Dann finden wir raus, ob und wie ich euch helfen kann. Mir ist wichtig, euch nochmal zu sagen, wenn ihr an eurer Athletik, an eurer Fitness nichts ändert, dann kann das ein Grund sein, warum ihr momentan auf dem Platz nicht die Leistung abrufen könnt. Und der Ball ist jetzt bei euch. Die Möglichkeiten sind da. Kommt vorbei auf timoschwarzmeier.com, eintragen zum kostenlosen Erstgespräch. Dann schauen wir eure Situation an. Dann entwickeln wir einen Plan. Und dann helfen wir euch, konstant, gut und mit der nötigen Fitness in Zukunft Tennis zu spielen. Was bewirkt es? Mehr Spaß, mehr Zufriedenheit und mehr Erfolg auf dem Tennisplatz. Der Ball ist bei euch. Podcast-Folge auch gerne weiterleiten an Trainingskollegen, Trainingspartner, die es nötig haben. Ja, dürft ihr gerne machen. Podcast abonnieren und ich freue mich dann, wenn wir im zweiten Teil, wie gesagt, die Handlungsempfehlungen vertiefen und auch gezielt die Trainingsmethoden dazu anschauen. Und bis dahin euch eine gute Analyse der Situation und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.